Septonut, ein Mann der Götter.
Welche Götter wollen so einen wie dich schon haben? Knurrte Zit.
Ich habe gesündigt, jammerte der Septon. Ich weiß, vergib mir, Vater, oh, ich habe schwer gesündigt.
Arya konnte sich aus ihrer Zeit in Harrenhall noch an Septonut erinnern. Shackwell, der Narr, hatte gesagt, er weine und bete immer um Vergebung, wenn er wieder einen seiner Knaben umgebracht habe. Manchmal ließ er sich sogar von den Männern des Mummenschanzes geißeln, denen bereitete das viel Vergnügen. Lord Beric schob das Schwert in die Scheide und erstickte so die Flammen.
»Gewährt den Sterbenden die letzte Gnade und fesselt den anderen Hände und Füße«, befahl er, und genauso geschah es.
Die Verhandlungen waren rasch vorüber. Mehrere Gehechtete traten vor und schilderten die Untaten der tapferen Kameraden, geplünderte Städte und Dörfer, niedergebrannte Felder, vergewaltigte und ermordete Frauen, gefolterte und verstümmelte Männer. Einige erzählten von den Knaben, die Septonut verschleppt hatte. Der Septon weinte und betete die ganze Zeit.
»Ich bin schwach«, erklärte er Lord Beric. »Den Krieger bat ich oft um Stärke, aber die Götter haben mich sündig erschaffen. Habt Gnade mit meiner Schwäche, die Knaben, so süße Knaben. Ich wollte ihn doch niemals wehtun.«
Bald baumelte Septonut, nackt wie an seinem Namenstag, am Hals von einer hohen Ulme und schwang langsam im Winde hin und her. Die anderen tapferen Kameraden folgten einer nach dem anderen. Einige wehrten sich und traten mit den Beinen in die Luft, als sich die Schlinge um ihre Hälse zuzog. Einer der Armbrustschützen schrie ständig mit starkem mürrischen Akzent,
»Ich Soldat! Ich Soldat!«
Ein anderer bot an, seine Häscher zu Gold zu führen. Ein dritter redete auf sie ein, was für einen prächtigen Geächteten er abgeben würde. Einer nach dem anderen wurden sie ausgezogen, gefesselt und gehängt. Tom Siebenseiten spielte auf seiner Harfe ein Klagelied für sie, und Thoros flehte den Herrn des Lichts an, er möge ihre Seelen bis zum Ende aller Zeiten im Höllenfeuer schmoren lassen.
»Ein Mummenschanzbaum«,
dachte Arya, während sie zuschaute, wie sie baumelten und ihre bleiche Haut im Flammenschein der brennenden Septe rötlich leuchtete. Schon ließen sich die ersten Krähen nieder, die aus dem Nichts aufgetaucht waren. Arya hörte ihr Krächzen und Keckern und fragte sich, worüber sie sich wohl unterhielten. Sie hatte Septonut nicht so sehr gefürchtet wie Rorge und Beißer und einige andere, die sich in Harrenhall aufhielten, trotzdem freute sie sich über seinen Tod.
Den Bluthund hätten sie ebenfalls hängen oder ihm den Kopf abhacken sollen.
Stattdessen hatten die Geächteten zu ihrer Empörung sogar Sandor Clegans verbrannten Arm behandelt, ihm Schwert, Pferd und Rüstung zurückgegeben und ihn einige Meilen vom hohlen Hügel entfernt laufen gelassen. Lediglich das Gold hatten sie ihm abgenommen. Bald stürzte die Septe lodernd und rauchend mit Getöse ein, da die Wände das Gewicht des Schieferdaches nicht mehr trugen. Die acht braunen Brüder sahen niedergeschlagen zu. Sie waren die einzigen Überlebenden, berichtete der Älteste, der einen kleinen Eisenhammer an einer Kordel um den Hals trug, wodurch er zum Ausdruck brachte, dass er sich ganz der Verehrung des Schmiedes widmete.
»Vor dem Krieg waren wir 44 und unsere Septe blühte und gedieh prächtig. Ein Dutzend Milchkühe und einen Bullen hatten wir, 100 Bienenkörbe, einen Weinberg und einen Apfelgarten. Aber die Löwen haben uns Wein, Milch und Honig gestohlen, die Kühe geschlachtet und den Weinberg niedergebrannt. Danach, ich kann die Gäste schon gar nicht mehr zählen. Dieser falsche Septon war der Letzte. Ein wahres Ungeheuer. Wir haben ihm all unser Silber gegeben, doch er glaubte, wir hätten noch Gold versteckt. Also haben seine Männer einen nach dem anderen von uns ermordet, um unseren ältesten Bruder zum Reden zu zwingen.«
»Wie habt ihr acht überlebt?« fragte Angi, der Bogenschütze.
»Ich schäme mich, es zuzugeben«, sagte der alte Mann. »Es war meine Schuld. Als die Reihe an mich kam, habe ich ihn verraten, wo unser Gold versteckt war.«
»Bruder«, meinte Thoros von Myr, »du hast nur eine einzige Schuld auf dich geladen, ihm den Ort nicht gleich zu verraten.«
Die Geächteten verbrachten die Nacht in dem Brauhaus neben dem kleinen Fluss. Ihre Gastgeber hielten ihre Vorräte unter dem Boden der Stallungen verborgen und teilten das einfache Mahl mit ihren Rettern. Haferbrot, Zwiebeln und eine wässrige Kohlsuppe, die schwach nach Knoblauch schmeckte. Aruya fand ein Stück Möhre in ihrer Schüssel und schätzte sich glücklich. Die Brüder fragten die Geächteten nicht nach ihren Namen.
»Sie wissen Bescheid«,
dachte Aruya. Das wunderte sie nicht. Lord Beric trug den Blitz auf seinem Brustpanzer, seinem Schild und seinem Mantel, und Thoros war in seine rote Robe gekleidet oder besser in das, was von ihr geblieben war. Ein Bruder, ein junger Novize, wagte es, den roten Priester aufzufordern, während seiner Anwesenheit unter ihrem Dach nicht zu seinem falschen Gott zu beten.
»Du kannst uns mal«, entgegnete Zit Zitronenmantel. »Es ist auch unser Gott, und ihr schuldet uns euer verdammtes Leben. Überhaupt, was ist falsch an ihm? Vielleicht kann euer Schmied ein zerbrochenes Schwert flicken, aber kann er auch einen verwundeten Mann heilen?«
»Genug, Zit«, befahl Lord Beric. »Unter ihrem Dach gehorchen wir ihren Regeln.«
»Die Sonne hört nicht gleich auf zu scheinen, nur weil wir mal ein oder zwei Gebete verpassen«, stimmte Thoros milde zu.
»Ich sollte es ja schließlich wissen.«
Lord Beric selbst aß nichts. Aruya hatte ihn noch nie essen sehen, er trank lediglich von Zeit zu Zeit einen Becher Wein. Auch zu schlafen schien er nie. Oft schloss er sein verbliebenes Auge, als wäre er müde, doch wenn man ihn ansprach, schlug er es sofort wieder auf. Der Lord aus den Marschen kleidete sich in seinen schäbigen schwarzen Mantel und seinen verbeulten Brustpanzer mit dem angeschlagenen Emailleblitz. Er ruhte sogar in dieser Rüstung. Der stumpfe schwarze Stahl verdeckte die fürchterliche Wunde, die der Bluthund ihm zugefügt hatte.